Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Schimmelreiter von Theodor Storm gehört zu jenen Büchern, die wahrscheinlich viele in der Schule gelesen haben und die eine Natur schildern, die der Mensch nicht zähmen, der er sich nur unterordnen kann. Heute werden Naturkatastrophen ganz anders gedeutet. Hurricane Dorian fegte mit nie gekannter Wucht über die Bahamas und tötete mindestens 30 Menschen. Dass Stürme immer gefährlicher werden, die Sommer immer heißer und trockener und dass der Wald stirbt, das ist auch eine Folge des Klimawandels. Da ist sich die Wissenschaft relativ einig. Und der ist kein Schicksal, sondern selbst verschuldet. Diese Erkenntnis hat sich mittlerweile ins kollektive Bewusstsein gebrannt. Wer mit dem Flugzeug fliegt, Plastikverpackungen nutzt oder zu viel Fleisch isst, der handelt verantwortungslos. Um den Klimawandel zu stoppen, müssen Freiheiten eingeschränkt werden, Konsumfreiheiten oder Reisefreiheiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am 20. September, dem Tag des Klimastreiks, vor den Vereinten Nationen in New York erklären, wie die Bundesregierung diese Einschränkungen umsetzen will und welche Freiheiten damit dann vielleicht auch beschnitten werden. Ob das wirklich alternativlos ist, wie es oft heißt, darüber habe ich mit der Politologin und Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann gesprochen und sie gefragt, haben wir keine andere Wahl, als unsere Freiheit aufzugeben, wenn wir das Klima retten wollen?
Freiheit heißt immer, dass sie mit Verantwortung verknüpft ist. Und wir haben über Jahrhunderte unsere Freiheit steigern können, unsere politische Freiheit, unsere individuelle Freiheit, unsere wirtschaftliche Freiheit. Wir haben natürlich auch Preise dafür bezahlt. Um frei leben zu können, müssen wir natürlich auch einen Planeten haben, der funktioniert. So, und über die Jahrhunderte hat natürlich in diesem Entwicklungsprozess, in diesem Fortschrittsprozess der Mensch die Natur kulturalisiert. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt.
Ich glaube, man kann sagen, eine wirklich ungezügelte Natur, die nicht vom Menschen bearbeitet ist, die gibt es kaum noch,
ganz
oder?
Genau. Also wir könnten heute überhaupt keine Äpfel essen. Es sind Kulturprodukte. Also es sind im Prinzip kaum noch Naturprodukte. Also insofern gehört zu unserer Zivilisationsgeschichte diese Kulturalisierung dazu. Es ist natürlich die Frage, ob die völlig maßlos stattgefunden hat, ob die eingeschränkt, verantwortungsbewusst eingeschränkt werden soll. Und die Erderwärmung ist nicht nur menschengemacht, sondern das sind sozusagen auch immer noch natürliche Prozesse über Jahrtausende von Jahren. Da wird ja auch in der Wissenschaft darüber gestritten.
Ja, aber die Wissenschaftler, die sagen, dass das, was im Moment passiert, doch zum großen Teil menschengemacht ist, das ist einfach der überwiegende Teil der Wissenschaftler.
Der überwiegende Teil,
richtig. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man Klimaleugnern wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro, dass man denen nicht recht gibt, wenn sie so ihre Politik, die ja vor allen Dingen Profitinteressen hat, die ja wirtschaftliche Interessen hat, dass man ihre Politik verteidigt.
Das ist völlig richtig, aber ich wäre selbst bei dem Begriff Klimaleugner schon vorsichtig, weil das ist ein Zeichen davon, wie ideologisiert und moralisiert die Debatte ist. Also ich finde, es ist wichtig, dass wir uns auf naturwissenschaftlich-technologischer Ebene überhaupt mal anschauen, was hier passiert, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte passiert ist und nicht sofort sozusagen diese Zuschreibungen machen. Also ich will in keinster Weise hier Donald Trump verteidigen. Und was mit dem Regenwald passiert, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber wir können verantwortungsbewusst mit unseren Grundlagen, unserem Planeten nur umgehen, wenn wir versuchen, möglichst rational darüber zu debattieren. Und wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahrzehnten an staatlicher Klimapolitik umgesetzt worden ist, ist das ja ein Haufen von Widersprüchen. Also dieser ganz schnelle Atomausstieg, der hat dafür gesorgt, dass wir zum Teil jetzt schmutzigen Strom aus unseren Nachbarländern in der EU importieren müssen, obwohl wir die großen Vorbilder im Kampf gegen die Erderwärmung sein wollen. Das hat dazu geführt, dass die Strompreise im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die höchsten sind. Das schafft Ungerechtigkeiten und Freiheitseinschränkungen für viele Bürger.
Da würde ich gerne einmal einhaken, Frau Ackermann, denn wenn wir über Freiheit in Verbindung mit Verantwortung sprechen, und darauf zielen Sie ja jetzt, glaube ich, dann geht es natürlich auch um eine gesellschaftliche Verantwortung. Und da findet ja dann eben, so wie Sie es geschildert haben, auch eine soziale Ausgrenzung statt.
Ganz genau. Also ich finde es wichtig, dass man in dieser gesamten Debatte Ambivalenzen zulässt und vor allen Dingen sich die Ambivalenzkonflikte anschaut. Also die Klimarettung jetzt als oberstes politisches Primat über alles zu setzen, das kommt ja fast einer Religion gleich. Also als sei die Klimarettung die neue Heilslehre, und dann wird über den Kapitalismus geschimpft, den Kolonialismus, die Globalisierung, der unverantwortliche Konsum. Das ist sozusagen die alte linke Kulturkritik, die auch schon Theodor W. Adorno und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung beschrieben haben. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, und ich plädiere dafür, dass wir angesichts dessen, dass sich das Klima dramatisch verändert hat, möglichst sachlich an diese Sachen rangehen und Politiken entwerfen, die auch wirklich greifen. Schauen Sie sich an, das ist doch reine Symbolpolitik, dieses neue Verbot der Plastiktüten. Das sagen sogar Umweltschutzverbände. Und insofern müssen wir schauen, wenn staatliche Klimapolitik stattfindet, dient sie wirklich der Rettung des Klimas à la longue? Oder ist es eine Beruhigungspolitik und ist es zusätzlich noch eine Paternalisierung der Bürger, die nun nicht unbedingt ihre Selbstverantwortung stärkt, sondern sie zu Kindern macht?
Die Paternalisierung der Bürger, die Sie gerade angesprochen haben, die wird ja vor allen Dingen der linken Politik oft angekreidet. Sie haben von einem linken Kulturkampf oder linker Kulturkritik gesprochen. Nun ist es aber so, dass doch der Kapitalismus, der in erster Linie auf den Konsum abzielt, auch letztendlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Also exzessiver Konsum ist eindeutig auch dafür verantwortlich, dass das Klima bedroht ist.
Ja, aber der Erfolg unseres Zivilisationsmodells, der hat nun gerade dazu geführt, dass weltweit über die Jahrhunderte insgesamt der Lebensstandard gestiegen ist, dass die Menschen gesünder geworden sind, dass die Armut zurückgeht, auch wenn sich in einzelnen Ländern innerhalb der Nationalstaaten die Schere öffnet, können wir sehen, dass sich insgesamt der Lebensstandard zugunsten von mehr Qualität für alle verändert hat. Und das ging einher in einem Wechselspiel mit dem Zugewinn politischer Freiheiten, individueller Freiheiten und natürlich auch wirtschaftlichen Freiheiten. Also ich bin schon der Meinung, dass wir an diesem Modell Demokratie und soziale Marktwirtschaft, dass die uns weitergebracht haben über die Jahrhunderte, dass man daran festhalten sollte.
Ich würde da trotzdem gerne einmal dagegenhalten, denn die Freiheit, von der Sie sprechen, die ja vor allen Dingen eine westliche Freiheit der liberalen Demokratien ist, die gilt sicherlich nicht für viele Afrikaner und für viele asiatische Länder.
Aber warum wollen die Menschen aus den asiatischen Ländern und den afrikanischen Ländern genau hierher zu uns kommen? Sie wollen hier leben. Das ist ein Fakt.
Das ist ein Fakt, der aber sicherlich auch damit zu tun hat, dass in diesen Ländern für unsere Freiheit, sagen wir mal, Produktionsbedingungen herrschen, die so hier in Europa niemals möglich wären. Also dass unser Wohlstand sich eben auch darauf gründet. Unsere Freiheit.
Nein, daraus wird wieder so ein Abhängigkeitsverhältnis gemacht. Das gehört auch zu der linken Erzählung, dass unser Wohlstand durch Kolonialismus und den Globalisierung und so weiter entstanden ist. Es sind wechselhafte Beziehungen. Also in Afrika hätten wir diesen Wohlstand in manchen Teilen überhaupt nicht ohne diese Wechselwirkung mit dem westlichen Kapitalismus. Also daraus ein einseitiges Ausbeutungsverhältnis zu konstruieren, das halte ich wirklich für verwegen.
Ich möchte noch mal, Frau Ackermann, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich ob es tatsächlich unabdingbar ist, dass unsere Freiheit eingeschränkt werden muss, wenn wir das Klima retten wollen. Der westliche Freiheitsbegriff, so wie wir ihn verstehen, hat ja sehr viel mit Vernunft zu tun, also mit dem kategorischen Imperativ auch von Kant, mit der Aufklärung, mit dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Genau.
Ist es nicht vernünftig, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, ist es nicht vernünftig, dann auch, sagen wir mal, vielleicht radikal zu handeln?
Wir müssen uns um unsere Ressourcen kümmern und dass bestimmte Politiken, auch unsere eigenen, dieses zu wenig berücksichtigt haben. Das will ich absolut zugestehen. Umso wichtiger ist, dass wir uns Gedanken machen, wie kann man kluge Klimapolitik gestalten? Was kann jeder Einzelne dafür tun? Und in welchen Punkten ist es notwendig, dass auch von staatlicher Seite nicht nur auf die Marktkräfte setzt, sondern von staatlicher Seite da auch eingreift. Allerdings muss der Staat auch schauen, ob er da nicht völlig neue Wettbewerbsverzerrungen schafft und Sachen begünstigt, die letztendlich überhaupt nicht dem Klima nutzen. Wenn Sie sich anschauen, welche Lobbypolitik Windenergieunternehmen und Solarenergie machen, oder wenn Sie sich anschauen, in welcher Weise die Bundesregierung ihre Dieselpolitik mit den Autokonzernen machte und wieder zurücknahm und so weiter. Also das sind nun nicht unbedingt vorbildhafte Politiken für den Klimaschutz. Das will ich einfach mal hier anmerken. Auch wenn wir nach Frankreich schauen, schauen sich an, was die Ankündigung der CO2-Steuer ausgelöst hat. Die Gilets jaunes. Also eine Steuer, die zugunsten des Klimas ist, aber die Unterschiede zwischen Stadt und Land, die gesellschaftlichen Spaltungen vorantreibt und die Bewegungsfreiheit der Bürger so einschränkt, dass sie Straßenbarrikaden und sonst was bauen. Ja, das ging nach hinten los. Also insofern ist das ein klassischer Ambivalenzkonflikt. Natürlich muss man immer Freiheiten gegeneinander abwägen und es wird da auch immer Konflikte geben. Aber man muss möglichst rational an die Sachen rangehen, darf nicht hysterisieren und in einem Alarmismus die Weltkatastrophe an die Wand malen, der man nur radikal begegnen kann. Also ich bin für vernünftige Lösungen.
Sagt die Politikwissenschaftlerin und Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann über das Verhältnis von Freiheit und Klimaschutz.